Ein Zitat aus dem Roman nochmal von vorne von Dana von Suffrin. So war es in unserer Kindheit, denke ich. Ewig streitende Eltern, die böse Nadja, mein Lispeln und die Diskusfische, von denen ich nicht recht wusste, ob sie vor Entsetzen über uns verstummt waren oder ob sie es einfach bevorzugten, ruhig zu bleiben, während wir alle langsam durchdrehten. Zitat Ende. In ihrem neuen Roman erzählt Dana von Suffrin von einer zerstrittenen deutsch-jüdischen Familie. Die Ich-Erzählerin Rosa Jerusha erinnert sich nach dem Tod ihres Vaters an die wankende Welt ihrer Familie und die ewig streitenden Eltern, die eigenwillige Schwester an die Großeltern, den Onkel Ari, die Autorin Dana von Suffrin ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erinnert sich die Ich-Erzählerin auch, weil sie zu verstehen sucht, warum ihre Familiengeschichte so ein Desaster gewesen ist, oder geht das zu weit, das zu sagen?
Nein, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die Ich-Erzählerin Rosa wird ja mit einem sehr einschneidenden Erlebnis konfrontiert, und zwar dem Tod ihres Vaters. Und das ist für sie und auch für viele andere Leute der Anlass, ja, nochmal von vorne zu beginnen und sich nochmal alles anzugucken. In ihrem Fall ist das ja auch ein bisschen eine Erforschung der Familienkonstellation. Und sie versucht ja auch herauszufinden, wie das passiert ist, dass diese Familie so unglücklich wurde, und auch ganz konkret, warum sie sich von ihrer Schwester entfremdet hat.
Dieser Titel nochmal von vorne ist ja sowas wie ein Refrain. Das kommt öfter in Ihrem Roman vor. Immer geht es nochmal wieder an Anfang, immer geht es nochmal wieder von vorne los.
Das ist so, das war ehrlich gesagt, nachdem ich mit dem ersten Roman fertig war, habe ich sofort mit dem nächsten angefangen. Und ich wusste, dass mich das Thema Familie sehr interessiert. Ich wollte aber beim zweiten Roman nicht auf die Kinder-Eltern-Beziehung gucken, sondern auf Geschwister. Und dann habe ich das eigentlich so ein bisschen ironisch als Arbeitstitel benutzt. Das Word-Dokument hat eben einen Titel gebraucht. Ich war aber ganz sicher, dass wir diesen Titel noch ändern werden. Der Verlag fand ihn dann aber doch gut. Und dann haben wir uns ein bisschen hin und her diskutiert und haben uns dann aber doch entschieden, den einfach zu behalten. Und das habe ich dann im Roman an einigen Stellen aufgegriffen. Die Figuren sagen eben ein paar Mal, ah ja, dann nochmal von vorne. Und dann fängt aber meistens wieder was ganz anderes an.
Ich zitiere nochmal aus Ihrem Roman. Es wäre natürlich schöner, die Geschichte einer großen Liebe zu erzählen. Einer Liebe zwischen einer Deutschen und einem Israeli, zwischen einer Katholikin und einem Juden, die sich gegen alle Widerstände durchgesetzt haben. Aber so war es natürlich nicht, das sagt die Ich-Erzählerin. Ihre Familiengeschichte ist eher die Negativfolie dieser großen Liebesgeschichte. Wo beginnt denn das Unheil?
Ich glaube, das Unheil ist den einzelnen Figuren eigentlich schon inhärent. Es ist ja vielleicht auch gar nicht das größte Unglück, dass man aus einer schwierigen Familie kommt. Aber diese Figuren schaffen das alle nicht, irgendwas daraus zu machen, anstatt zu schauen, wie sie selbst damit umgehen könnten, beschuldigen sie sich gegenseitig. Das ist so eine Konstellation, die natürlich für die Figuren blöd ist, weil die sozusagen keine Entwicklung haben können. Die bleiben, solange sie in der Familie sind, in dieser Rolle verhaftet. Andererseits ist es für mich natürlich sehr dankbar, weil das eine Konstellation ist, die ein großes, tragisches, aber wie ich finde, auch komisches Potenzial hat. So alle versuchen irgendwie, sich nach vorne zu bewegen und werden dann aber immer wieder so zurückgeholt und kommen einfach nicht raus aus ihrem Unglück. Und ich habe das Gefühl, das Unglück multipliziert sich dann auch in der Familie. Als Individuen ertragen sie es vielleicht gerade so, aber sobald sie dann an dem Punkt sind, an dem sie andere Leute dafür verantwortlich machen, ist wirklich so jedes Potenzial zur Entwicklung ausgeschlossen, kann man sagen.
Ein Israeli heiratet eine deutsche Katholikin. Inwiefern hat sich die Geschichte über Generationen auch hinweg in das Leben der Menschen eingeschrieben? Oder welche Rolle spielt die Shoah für die Familie in dem Buch?
Es ist natürlich schon so, dass es irgendeine Art von Trauma in der Familie gibt. Also der Vater kommt eben aus so einer Post-Holocaust-Familie. Die Mutter kommt aus einer Nazi-Familie. Ich habe das aber ein bisschen ironisch gebrochen. Die Mutter ist so als Philosemitin dargestellt, die dann auch Freiwilligendienst in Israel macht und sich total begeistert jede Nazi-Dokumentation im Fernsehen anguckt. Und der Vater, der verwehrt sich eigentlich. Der sagt immer, mach den Fernseher aus, und der weigert sich eigentlich über seine Familie, über seine Herkunft und auch über sein eigenes Leben in Israel zu sprechen. Er musste zum Beispiel als junger Mann an einem der Kriege teilnehmen in Israel. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen ironisch zu brechen. Ich meine, Trauma ist natürlich in der Literatur gerade ein ganz, ganz großes Thema. Ich glaube, aus so einer traumatischen Konstellation kann man sich auch nicht so leicht befreien, aber ich habe eben auch versucht, das so ein bisschen jetzt nicht ganz deterministisch darzustellen. Also ja, klar, das gibt es alles und das ist alles schlimm, aber es ist jetzt auch nicht der einzige Grund, warum die sich alles so völlig daneben verhalten.
Einmal fragen Sie das auch in Ihrem Buch oder die Ich-Erzählerin fragt das, woher kommt das alles? Herkunft, Geschichte, Charakter, aber genau das ist es doch alles drei, oder?
Ja, genau, so würde ich das auch sehen. Und dann natürlich noch dieser absolute Unwille oder diese Unfähigkeit, irgendwas zu lernen, irgendetwas anders zu machen. Wenn man den ganzen Roman auf ein Bild bringen will, es gibt so eine Szene, das ist allerdings eine Traumsequenz. Die ganze Familie sitzt so am Tisch vereint und alle streiten sich. Also man schaut so zu und wundert sich, irgendwie spürt man diese Liebe auch und irgendwie sieht man ja, jede dieser Personen hat Recht und jede hat auch Unrecht. Es ist schon verständlich, was die machen, zumindest aus dem jeweiligen Erleben heraus. Aber ob es deswegen richtig ist, keine Ahnung.
Sie haben es jetzt ja schon häufiger gesagt, oft sind es dann Szenen, die auch lustig sind. In welcher Beziehung steht das Tragische denn zum Komischen?
Ich persönlich kann das Tragische ganz schlecht einfach nur stehen lassen. Natürlich gibt es immer Geschehnisse, die man nicht durch Komik brechen kann, die einfach so schrecklich sind, dass sie einfach stehen bleiben. Und die gibt es in dem Roman natürlich auch. Also was mir gar nicht gefällt ist, und das wird ehrlich gesagt öfter von außen an mich herangetragen, dass es bei solchen Themen irgendwie eine Art von Heilung geben soll. Also irgendwie alle warten immer auf ein Happy End und das gibt es nicht. Und statt einem Happy End gibt es aber, finde ich, immer eine Art von Komik, die das Ganze auch irgendwie bricht und die vielleicht auch auf eine Weise eine entlastende Funktion hat, aber eben nicht nur, weil die Situation wird dadurch eigentlich nicht verändert. Man kann dann zwar kurz lachen, aber es ist, glaube ich, schon dieses berühmte Lachen, das einem im Hals stecken bleibt in der Regel. Es ist jetzt in dem Roman wenig Klamauk oder sowas, das ist schon ein bisschen ein böser, zynischer Humor, würde ich sagen.
Und doch gibt es im Ende so einen kleinen Augenblick des Glücks, als die beiden Schwestern doch auf irgendeine Weise zueinander finden. Und da sagt die Ich-Erzählerin, als hätte ich gerade die Augen aufgeschlagen und würde nun mit aller größter Sicherheit wissen, dass sich alles fügen würde. Also doch so ein kleines Happy End.
Es ist wirklich ein kleines Happy End. Das war überhaupt nicht vorgesehen, als ich den Roman gedanklich entwickelt habe. Aber irgendwie habe ich es dann nicht mehr übers Herz gebracht, das Ende jetzt auch noch so ganz deprimierend ausgehen zu lassen. Und irgendwie dachte ich, ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Botschaft. So, die Schwestern versuchen ja auch voneinander loszukommen und ihr eigenes Leben zu leben. Und es geht nicht. Und am Schluss arrangieren sie sich aber irgendwie damit. Und jede weiß, die andere wird natürlich nie das machen, was ich von ihr verlange. Die wird mir nie das geben, was ich eigentlich suche, aber wir kommen trotzdem irgendwie zurecht und das ist vielleicht kein richtiges Happy End, aber es ist schon irgendeine Art von Aussöhnung.
Und in familiären Banden bleibt man ja immer verknüpft, dem kann man ja auch nicht entrinnen. Auch hier haben wir eine Geschichte, die von nichts anderem als dem Verrinnen der Zeit handelt und dem unendlichen Unverständnis, mit dem wir einander begegnen, heißt es auch an einer Stelle in Ihrem Buch. Das Erzählen kann doch das Verrinnen der Zeit vielleicht aufhalten und uns die Illusion einer Ordnung anbieten.
Ja, das geht mir wirklich so, wenn ich schreibe, dass ich das Gefühl habe, ich kann Sachen festhalten, ich kann sie sortieren, ich kann irgendeine Art von Ordnung finden. Und mir hilft das wirklich, solche Sachen zu bewältigen. Ich meine, im ersten Roman habe ich ja auch wirklich an manchen Stellen autobiografische Informationen gestreut. Und manchmal, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen reingucke, finde ich das irgendwie schon toll, dass ich weiß, ah ja, das konnte man festhalten. So, ich konnte so ein ganz kleines Stück, zum Beispiel aus dem Leben meines Vaters, diesem unendlichen fließendem Strom der Zeit entreißen und habe das irgendwo festgenagelt und da bleibt das jetzt. Diese Funktion gibt es bei mir auf jeden Fall auch.
Und das tröstet?
Das tröstet schon, ja, das ist wahr.
Ich bewege mich nicht und merke mir alles, sagt die Ich-Erzählerin. Ist das auch Ihre poetologische Position?
Ja, auf eine Weise ist das meine Position. Ich bin jetzt ja, oder wenn ich arbeite, bin ich schon jemand, der schon sich durch Beobachtung annähert. Ich brauche gar nicht so viel große Ereignisse. Also ich brauche keine große Reise, keinen großen Abenteuerplot, weil ich eigentlich finde, dass sich eigentlich die ganze große Welt auch in ganz kleinen, trivialen Dingen zeigt. Und die interessieren mich immer besonders.
Sie brechen mit in Ihrem Buch ja auch immer mit Erwartungen. Und das hat damit zu tun, dass die Personen, die dort mitspielen, eine Erwartung auf die andere Position projizieren. Und das ist speziell bei der Mutter zu sehen, die ja in dem Mann, einem Israeli, einem Juden, etwas ganz Spezielles sieht. Ist das auch ein deutsches Problem?
Das ist eine gute Frage. Ja, es ist ein bisschen ein Problem. Ich habe darüber schon in verschiedenen Zusammenhängen nachgedacht und mir ist es schon oft aufgefallen, dass die Art von künstlerischer Arbeit, die ich mache, dass die auch Erwartungen bricht und dass man sich auf eine Weise sehr leicht damit tut, über Juden auf eine ganz spezielle Art mit denen umzugehen. Also man tut sich ziemlich leicht, über tote Juden zu sprechen. Das kennen Sie ja sicher, diesen Moment, wenn man dann irgendwie so ein trauriges Licht anknipst und dann gehen so Geigen im Hintergrund los und man sieht Chagall-Gemälde im Hintergrund. Das ist irgendwie ganz vertraut und das finden die Leute immer gut. Aber wenn es dann so zum Beispiel in Richtung so bösartigen Humor geht oder Ironie oder wenn man sich als Autor auch ein bisschen verweigert, dieses ganze große didaktische Spiel mitzumachen und halt zu sagen, so nein, ich erkläre euch jetzt nicht, was man an Chanukka macht, weil das könnt ihr auch einfach nachlesen, wenn euch das interessiert. Und ich glaube auch nicht, dass das so wichtig ist, um einander zu verstehen. Dann gibt es natürlich schon auch Leute, die das interessant finden, aber es gibt dann auch oft wirklich so eine Abwehr, dass man sich in der Rezeption schwer damit tut, wenn jemand diese Erwartungshaltung bricht. Und das betrifft aber, glaube ich, wirklich jetzt nicht nur jüdische Autorinnen und Autoren. Ich glaube, das gibt es wirklich in fast allen Kontexten, aber die Leute fühlen sich natürlich zuerst einmal ziemlich wohl, wenn sie was ganz Vertrautes erwartet.
Wir haben immer eine gewisse Erwartungshaltung und zimmern uns auch aufgrund dieser Erwartungshaltung die Geschichten zurecht, auch die Geschichten, die vergangen sind. Welche Rolle spielen denn da auch die Kapitel in Ihrem Buch, die von historischen Ereignissen der Weltgeschichte erzählen? Ich denke in diesem Zusammenhang an die Geschichte des Zionisten Josef Trumpeldors und die letzten Worte, die der Held gesprochen haben soll. Das hat auch mit einer Erwartung zu tun, dass das ganz bestimmte heroische Worte gewesen sein sollen.
Es gibt diese historisch überlieferte Passage, dass Trumpeldor der einzige jüdische Offizier in der zaristischen Armee war und dann Zionist geworden ist und dann in Palästina gefallen ist bei einem Angriff. Tel Chai hieß der Ort. Und Trumpeldor hat dann während des Sterbens letzte Worte gesagt, die ganz lange so verstanden worden sind, dass er auf Hebräisch gesagt hat, es ist gut für die Heimat zu sterben. Und dann später in der Forschung, als es dann die sogenannten postzionistischen Historiker gab, die sich die Mühe gemacht haben, die zionistischen Mythen ein bisschen zu widerlegen und eben zu gucken, ja, was ist hier Mythos, was ist Nation Building, was ist denn eigentlich wirklich passiert, sind dann darauf gekommen, dass Trumpeldor überhaupt kein Hebräisch gesprochen hat und es auch eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand in seinen letzten Momenten überhaupt in einer Fremdsprache redet und das viel logischer ist, dass man was in seiner Muttersprache sagt, natürlich. Er hat dann einen sehr vulgären Satz gesagt, den man im Roman nachlesen kann und den ich im Radio keinesfalls wiederholen werde. Aber das ist auch wieder so eine gebrochene Erwartungshaltung. Ich habe auch diesen Trumpeldor also dann so ein bisschen widerständiger gezeichnet. Aber ich habe das wirklich mal vor ungefähr 15 Jahren für meine Magisterarbeit, habe ich das zufällig in einem Geschichtsbuch gelesen damals. Und mich hat diese Episode nie losgelassen, weil die ja so symbolisch ist für unsere Welt. Wir wollen den Leuten natürlich alle möglichen heroischen Akte, Taten und natürlich Aussprüche unterstellen. Aber die Realität ist dann halt oft völlig trivial und das ist natürlich extrem lustig.
Also sollten wir uns vielleicht schon besser überlegen, welche letzten Worte wir sprechen sollten, wenn es denn soweit ist. Ihr Buch erzählt die Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie. Wie geht es Ihnen denn damit, dass das jetzt gerade in der Zeit herauskommt, wo viel über die Geschichte Israels geredet wird, natürlich aufgrund des Hamas-Terroristen-Massakers? Und in dieser Zeit kommt dieses Buch heraus. Wie geht es Ihnen denn damit?
Ich merke natürlich schon, dass die Leute meine Haltung dazu sehr stark interessiert. Das Buch ist in der Hinsicht natürlich einseitig, weil alle Kapitel, die von Israel handeln, sind sozusagen aus der Perspektive einer israelischen Familie geschrieben, die sich eigentlich für dieses zionistische Projekt begeistern kann. Also das würde ich mir wünschen, wenn das nur einige Leute davon zum Nachdenken anregen könnte, dass der Zionismus eben auch irgendwie auf eine Weise auch eine große, sogar humanistische Utopie war. Das fände ich schon sehr toll. Das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, aber wenn irgendwie nur ein paar Personen diese Seite ein bisschen besser verstehen würde, das würde mich schon sehr freuen.
Warum war das eine große humanistische Utopie?
Naja, der Zionismus ist ja also erstens in einer Zeit der Nationalbewegungen entstanden, aber auch, weil es den Juden in Europa wirklich, wirklich schlecht ging. Also es gab dann ganz große Pogrome. Die Juden haben sich einfach nicht mehr sicher gefühlt und haben auch in unseren sogenannten zivilisierten Ländern gemerkt, dass der Antisemitismus einfach viel zu groß ist, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Christen, auch wenn sie die gleichen Begabungen und den gleichen Fleiß an den Tag gelegt haben oder vielleicht sogar mehr. Ich habe ja meine Doktorarbeit zu diesem frühen Zionismus geschrieben und ich habe genauer über eine Gruppe deutscher, überwiegend deutscher Zionisten geschrieben, die dann alle möglichen naturwissenschaftlichen Projekte in Palästina damals noch angestoßen haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und in der Gruppe war das so, dass man also völlig selbstverständlich auch die damalige arabische Bevölkerung mit einbezogen hat. Und das ist natürlich ist das ein koloniales Projekt, wenn man sagt, man geht in ein anderes Land, aber man ging wirklich davon aus, das Leben wird für alle besser so. Und wir können einfach die natürlichen Grenzen, die dort eben noch sehr gesetzt scheinen, können wir verschieben. Und wir können einen Traum wahr machen und alle werden davon profitieren. Und das ist halt eben doch ein bisschen was anderes als die Wahrnehmung, die heute zu überwiegen scheint, dass das irgendwie so ein schlimmes, koloniales, ausbeuterisches Projekt ist. Und ich meine, diese Aspekte gibt es bestimmt auch in Teilen der Bewegung, aber die überwiegen einfach nicht.
Sie kommen ja selbst aus einer christlich-jüdischen Familie. Wie gehen Sie damit um, dass vielleicht einige denken, wie weit ist das denn autobiografisch? Was ist wahr? Was ist Fiktion? Heute versucht man ja immer, das mit der Biografie der Autorin oder des Autors abzugleichen.
Ja, ich merke, dass egal, was ich schreibe, das wird immer autobiografisch rezipiert. Und das finde ich bei dem Roman jetzt auch schon lustig. Ich meine, auf eine Weise ist alles Autobiografie, auf eine Weise überhaupt nichts. Ich denke bei dieser Frage immer an Flaubert, der gesagt hat, Madame Bovary, c'est moi. Also diese Figur, die eigentlich biografisch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, ist trotzdem eine Facette seiner Person oder seiner Identität. Und genauso geht es mir auch mit diesen Romanfiguren. Ich fühle mich irgendwie jeder verbunden. Ne? Ich habe das Gefühl, ich kenne die alle, aber es gibt sie nicht. Diese ganze Konstellation ist reine Fiktion.
Das merkt man den Figuren ja auch an. Also bei aller Zerstrittenheit, bei allem Streit und bei allen Mängeln dieser Person machen sie sich nie über die Menschen lustig, sondern schildern die immer sehr empathisch. So habe ich das empfunden. Vielen Dank, Dana von Suffrin. In ihrem neuen Roman mit dem Titel Nochmal von vorne erzählt die Autorin die Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Jerusha aus der Perspektive der Tochter Rosa. Eine überaus schwierige, zerstrittene Familie, die tief verstrickt ist in ihrer ganzen unterschiedlichen Herkunft, in ihrer unterschiedlichen Familiengeschichte und in ihren unterschiedlichen Charakteren. Ein Buch, das uns auf berührende Weise mitnimmt in diese Familie, das nichts erklärt oder bis ins Letzte verständlich macht, aber doch durch das empathische Erzählen bändigt und tröstet. Nochmal von vorne, das Buch von Dana von Suffrin ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat 235 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.